Hey, hey und herzlich willkommen bei einer neuen Folge eures Orange Byte. Ich weiß nicht so genau, wie es euch geht, aber neben den ganzen technischen Innovationen, die uns mal mehr, mal weniger tangieren, nehme ich persönlich deutlich wahr, dass so einige von diesen technischen Errungenschaften nicht oder noch keinen so einen wirklichen Durchbruch erlebt haben. Und das gilt fürs private wie auch fürs professionelle oder berufliche Umfeld, so aus meiner Perspektive. Fragt man mich dann so ein Stück weit nach den Hauptursachen, denke ich, wenn ich mal den eigentlichen Business Case im beruflich-professionellen ausklammere, also wie man damit Geld verdienen kann, dann kommt mir sofort so das Stichwort mangelnde Akzeptanz in den Sinn. Wobei Akzeptanz vielleicht auch im übertragenen Sinne unter Umständen die kleine Schwester von Experience oder User Experience sogar sein könnte. Und so dieses gesamte Feld UX beschäftigt mich natürlich eben auch sehr stark schon seit vielen, vielen Jahren. Und es ist absolut kein neues Thema, sondern viel, viel mehr ist es eigentlich das zentrale Thema, wenn so der Faktor Mensch in den Mittelpunkt gestellt werden soll und kann. Nicht nur technologisch, sondern eben auch in vielen weiteren Dimensionen. Und dabei ist nicht mal mehr nur das Physische zu betrachten, sondern viel mehr eigentlich die Herausforderung dann auch an vielen Stellen, nicht überall, aber an vielen Stellen, so das Physische mit dem Virtuellen oder Digitalen eben zusammenzubringen. Also so übergreifende oder man könnte es auch als seamless Nutzererlebnisse, die hochpersonalisiert sind, zu gestalten. Bestes Beispiel für mich war tatsächlich vor kürzester Zeit der Fall, das Inbetriebnehmen von einem neuen Laptop. Das fängt da schon an, praktisch bei der physischen, beim Unboxing. Ich mach die Verpackung auf und geht dann natürlich aber bei der Nutzung weiter, ganz schnell, was die Experience beeinflusst, eben natürlich auch in Richtung Performance. Also ist es das, was ich mir vorgestellt habe. Unterstützt es mich bestmöglich in dem, was ich tue, über die Haltbarkeit, vielleicht auch über so ein Gefühl der Wertigkeit und im Worst Case natürlich auch bis dahin, dass ich es gar nicht mehr in eigenen Händen sozusagen oder sprichwörtlich habe, sondern über einen guten Service. Das heißt also, sehr viele Dimensionen können gestriffen werden oder ja, gestalten, modellieren, eine Experience oder eine User Experience und natürlich auch die Interaktion in ganz unterschiedlichen Aspekten, wobei nicht nur ein User Interface an der Stelle im klassischen Sinne ist es auf meine Farbwahrnehmung abgestimmt, lässt sich es leicht bedienen, weil ich die Sprache kann, ist es vielleicht in einem Corporate Design gehalten, sondern es sind eine Vielzahl anderer Aspekte eben auch in diesem Feld von Interface oder Interaktion mitgepackt in dem ganzen User Experience Feld, um eine gute oder auch ausgezeichnete User Experience zu erreichen. Und um da so ein bisschen Licht ins Dunkel und nochmal ein Wortspiel, um Farbe ins Spiel zu bringen, freue ich mich auf einen sehr kurzweiligen Austausch mit jemandem, der unter anderem UX zu seiner Berufung gemacht hat. Und freue mich, dich begrüßen zu dürfen, Sebastian. Schön, dass du dir heute Zeit genommen hast und uns vielleicht so ein bisschen einen Einblick auch geben kannst in deine Arbeit als Professor für User Interface Design und User Experience an der FH in Ansbach. Aber da kannst du vielleicht ein bisschen mehr zu dir selbst und zu dem sagen, was du denn eben so treibst und was dich umtreibt. Sei ganz herzlich gegrüßt, Sebastian.
Hi Tobias, herzlichen Dank, dass ich heute auch hier sein darf. Ja, richtig, ich bin seit ja mittlerweile schon 1,5 Jahren an der Hochschule in Ansbach angestellt als Professor für User Interface Design und User Experience in 2D und Extended Reality. Und ja, wie du schon gesagt hast, meine Hauptaufgabenfelder sind eben UI-UX-Themen und im Nachgang noch ein bisschen VR-Themen. Im Endeffekt treibt mich die Frage um, wie können wir den Mensch weiterhin in einer technologisierten, vielleicht sogar schon übertechnologisierten Welt weiterhin in den Mittelpunkt stellen und Produkte gestalten, die auf den Menschen abgestimmt sind, die die Bedürfnisse und die Wünsche des Menschen widerspiegeln. Und du hast vorher schon so schön gesagt, um eben diese Akzeptanz mit ins Boot zu holen oder gewährleisten zu können für unsere NutzerInnen in der Zukunft.
Mhm. Ja, absolut. Also mega spannendes Feld und wie ich auch schon erwähnt habe, das ist auch was, was mich sehr umtreibt, was auch viele unserer Partner, aber auch natürlich der Zuhörenden beschäftigt, im privaten wie auch im geschäftlichen Umfeld. dass natürlich irgendwo auch die Zugänglichkeit an einer guten UX-Experience hängt. Denn alle Technologie wird hoffentlich noch sehr, sehr lange tatsächlich Carrier von Wertschöpfung eben oder von bestimmten Bereichen sein, in denen sie eingesetzt wird. Und die Interaktion wirklich mit Individuen, die ganz bestimmte Bedürfnisse eben haben, wird durchaus eben weiterhin einen hohen Stellenwert haben, wenn nicht sogar einen noch sehr, sehr mehr oder sehr personalisierteren Stellenwert genießen, weil natürlich eben einige Entwicklungen aus der Vergangenheit auch Einzug halten, so gerade in die Möglichkeiten und die Flexibilität von digitalen Produkten und Services, die natürlich auch ein Stück weit vielleicht auch viel mehr Customizing oder ausrichtbar auf die jeweiligen Bedürfnisse von Nutzerinnen und Nutzern sind. Also von dem her, ich glaube, da hast du dir ein spektakuläres Zukunftsfeld ausgesucht, das ich auch wirklich brennend interessant finde. Und ich denke auch, gerade so in dem Feld, jetzt hast du in deiner Professur natürlich User Interface Design, UX und technologisch in Richtung Virtual Reality dort ein Feld, wo es noch gar nicht so viele breite Erfahrungswerte gibt, also die Produkte, wenn wir vielleicht das Themenfeld gerne aufgreifen können, die Produkte oder Services so in dem ganzen VR-Umfeld, ich meine, das ist ja immer so ein bisschen als U-Boot schon da gewesen. Also es gab eine breite Masse an beispielsweise auch Online-Gamern, die durchaus eben schon die zweite Identität in Virtual Reality-Welten eben aufgebaut haben. Aber ich sag mal, der breite Konsument oder die Vielzahl an Geschäftsmöglichkeiten, die VR bieten kann, die ist ja mit Sicherheit noch nicht so durchdrungen, wie es vielleicht technologisch möglich wäre. Hast du da ein Bild drauf?
Ja, absolut. Also vollkommen richtig, wie du das sagst. VR gibt es ja eigentlich schon seit längerer Zeit. Ja. Also absolut. Die ersten VR-Simulatoren, damals noch große Kisten, gab es schon in den 60er Jahren. Und interessanterweise haben die nicht, wie es momentan der Trend ist, nur visuelle und auditive Signale gesendet, sondern das ging hin bis zu olfaktorischen Reizen. Also du bist an einer Pizzeria vorbeigefahren und auf einmal bekommst du da so einen Geruch in die Nase und so. Also es gibt super viele tolle Möglichkeiten und es gibt wenig Konventionen bislang. Also es wird immer noch als Nischenmarkt wahrgenommen. Die ExpertInnen reden schon seit Jahren davon, dass irgendwann Apple um die Ecke kommt und deren XR-Goggles vorstellt. Und das könnte so disruptiv werden, wie es damals das erste iPhone war, als Steve Jobs vorne gestanden hat und dieses Ding vorgestellt hat. Und dass in ein paar wenigen Jahren jeder zweite Haushalt so eine Brille auf dem Wohnzimmertisch liegen hat. Aber momentan sind wir da noch nicht an dem Punkt. Und das bedeutet, dass wir da deutlich weniger Erfahrungswerte derzeit zur Verfügung haben, als wir das jetzt beispielsweise mit Endgeräten wie Tablets oder Smartphones haben. Das bedeutet, wir haben weiterhin noch eine grüne Spielwiese in Anführungszeichen, aber wir müssen uns auch noch ein bisschen selbst finden und wissen, okay, wo fallen denn hier jetzt neue Konventionen an, die wir beispielsweise auf diesen zweidimensionalen Endgeräten oder besser gesagt Endgeräte, die zweidimensionales ausgeben, eben noch nicht haben. Und es ist dadurch halt ein super schnelllebiges und innovatives Themenfeld. Und das bedeutet auch, ich bin an meiner Hochschule und ich glaube, ich lerne genauso viel wie meine Studierenden auch von Semester zu Semester wieder. Und das macht das Ganze natürlich auch doppelt spannend für mich.
Ja klar, also ich glaube auch, also gerade in dem VR-Umfeld, du sagst es, eigentlich, ich sage nicht, dass es einen langen Bart hat, aber die Ursprünge, so wie du sagst, die sind vor unser beider Geburtsdatum eben definitiv da gewesen. Und wenn man sich anschaut, was tatsächlich technologisch möglich wäre, jetzt lassen wir mal wirklich irgendwo die Restriktionen außen vor, dass vielleicht die Devices, die es aktuell gibt, einfach noch relativ groß sind oder vielleicht jetzt auch gar nicht sich anbieten, für längere Zeit getragen zu werden aus unterschiedlichsten Aspekten heraus, egal ob das die Akkulaufzeit ist oder ob es Bequemlichkeitsfaktoren sind oder auch schier, kann ich mir das leisten, eben wirklich ein professionelles oder ein sehr leistungsstarkes VR-Device ins Wohnzimmer zu legen. Da gibt es ja vielerlei Aspekte, die da auch eben mit einzahlen, weil ich meine, virtuelle Welten bauen, da sind wir schon wirklich sehr, sehr stark. Also es gibt wirklich klasse technologische Plattformen, unterschiedlichste Hersteller, die da vieles hergeben. Aber jetzt schließt sich der Kreis auch wieder. Da trifft VR auf UX. Und da sieht man auch die Macht, die tatsächlich eben so eine User Acceptance entsprechend dann auch mitbringt, solange wir unter Umständen eben nicht den Value Case und vor allem auch nicht die Devices haben, die tatsächlich die Zugänglichkeit ermöglichen, und zwar eine angenehme Zugänglichkeit ermöglichen, Kosten, aber auch eben wirklich das, was wahrgenommen wird, eben menschlicherseits, also auch unsere Sinne betreffend, ist das natürlich wirklich ein zäher Kampf. Und der Durchbruch in die breite Masse, der stagniert dann eben genau an solchen Punkten, wo eben eine dieser Dimensionen nicht optimal bedient werden kann. Aber ich denke, im Gegensatz zu den 1960ern, wo das Ganze angefangen hat, leben wir gerade in einer wahnsinnig spannenden Zeit, wo sehr viele große Unternehmen auch sehr viel Geld und sehr viel Know-how investieren, um, sage ich mal, da eben die notwendigen Schritte oder die nächsten Schritte gehen zu können. Also von dem her, glaube ich, ist die Zeit, in der wir uns da bewegen, sehr, sehr spannend. Und ich denke auch genau eben so an dem Punkt, die Möglichkeiten, die VR-Ansätze eben bieten, die physische mit der virtuellen Welt vielleicht so ein Stück weit zusammenzubringen, aber auch komplementär unter Umständen eben Themenfelder aufzubauen, bis hin zu neuen Geschäftsmodellen natürlich eben zu entwickeln, die jetzt nicht nur in der Spieleindustrie, die sehr, sehr groß ist, zugegebenermaßen, sondern die unter Umständen eben dann auch wirklich ganz andere Bereiche erschließen können, egal ob das NFTs oder das Virtual Real Estate Unternehmen der Zukunft ist. Also eine Vielzahl an genialer Möglichkeiten und spannender Möglichkeiten, die sich da auftun und wo du und die Studierenden, die du natürlich auch so ein Stück weit mit Know-how und vor allem auch mit Neugierde eben betanken kannst, bei dir in den Vorlesungen mit Sicherheit eine Rolle spielen können und Felder finden würden. Du hast das die grüne Wiese schon genannt. Vielleicht auf der grünen Wiese eben das eine oder andere errichten können, was tatsächlich so mit die Zukunft bestimmt in dem ganzen VR-Umfeld. Also da beneide ich dich ein bisschen drum, eben so eine Passion und so eine Fokussierung auch in dem Feld zu haben, definitiv.
Nee, absolut. Also ich sage auch immer gerne, mir ist noch nichts untergekommen bislang, bei dem ich gesagt hätte, das können wir jetzt nicht darstellen im VR. Das schaffen wir nicht, das ist nicht möglich. Ja. Also ist mir nicht untergekommen, kann ich mir momentan auch nicht vorstellen, denn es gibt immer irgendeinen Workaround oder eine kreative Idee, um dann Sachen zu visualisieren und virtuell erfahrbar zu machen. Von dem her, die Applikationsfelder, die sind eigentlich ja unausschöpflich. Wir sind immer noch in einem Nischenmarkt, aber dennoch, wenn man sieht, wo VR schon untersucht wird, ist in meinen Augen Wahnsinn. VR-Tourismus, VR in der Medizin, VR in der Forschung, Psychologie, also und das jetzt schon, bevor das wirklich so ein durchbrechendes Device oder eine Technologie geworden ist. Und in meinen Augen werden wir hier eine Entwicklung haben, dass das früher oder später wirklich in ganz aktiv Einhalt in all unserer Leben haben wird.
Absolut, und vor allem eben auch Dinge ermöglicht, die wir vielleicht zu Beginn von der ganzen technologischen Revolution und Evolution gar nicht erahnt haben. Also von dem her sehr, sehr spannend. Aber zurück zu unserem großen Freund, dem X, mit dem kleinen U, mit davor. Ich sag mal, der Grat ist ja tatsächlich eben so breit, der da bestritten werden muss, dass es oftmals in einigen Feldern gar nicht wirklich erkannt wird, welchen Hebel du mit tatsächlich einem UX-Ansatz oder Vorgehen und vor allem strukturierten Vorgehen in ganz unterschiedlichen Projekten tatsächlich erzielen kannst. Du hattest es vorhin, dass es natürlich eben sehr stark in Richtung der Akzeptanz von Produkten und Services geht, aber vielmehr vielleicht sogar noch an so einen Punkt eben gerät, und auch da sind wir uns beide ja einig, dass es mit Sicherheit neben den funktionalen Anforderungen, egal ob das jetzt was Haptisches ist, was ich wirklich eben irgendwo in die Hände nehmen kann, oder ob es ein Stück Software ist oder ob es eine VR-Applikation unter Umständen wäre, haben wir ja eben ganz viele Punkte drin, die nachher unter Umständen eben auch die Effizienz beeinflussen und vielleicht auch ja den zukünftigen Geschäftserfolg, weil längerfristige Geschäftsbeziehungen durch eine gewisse Loyalität, die entsteht, wenn jemand zufrieden ist mit dem, was er gekauft oder sie gekauft hat, dann aufgebaut wird. Hast du aus deiner Perspektive raus so ein Portfolio an Vorgehensweisen, wo du sagst, schau her, natürlich eben ausschlaggebend, was möchte man designen? Das ist mit Sicherheit ein anderer oder ein leicht angepasster Ansatz, wenn ich jetzt ein neues Fahrzeug designe versus dem, dass ich eine neue Business-Applikation zur schnellen Erfassung von Aufträgen praktisch gestalte oder designe und definiere. Aber gibt es bestimmte Vorgehensweisen und Methoden oder Modelle, die du sagst, die sind recht generisch und universell einsetzbar? Mir fällt beispielsweise eben was an, was ich auch sehr gerne mit zum Einsatz bringe und vielleicht so ein ganz guter Einstieg ist, Lean UX, wo so ein Stück weit eben Design, Interaktion zwischen Teams und schnelles Prototyping möglichst viele Feedback-Schleifen ermöglicht, ohne ganz, ganz viel Zeit in die Implementierung von Themen zu investieren, ohne zu wissen, hey, lande ich da, wo ich eigentlich landen möchte? Gibt es irgendwas, wo du sagst, hey, das lohnt sich mal anzuschauen, vielleicht in einer stillen Stunde mal drüber zu fliegen? Kannst du uns da was mitgeben?
Ja, mehreres auf jeden Fall. Also spannendes Themenfeld. Ich fange mal vorne an diesem Prozess. Was ich in einem meiner Kurse versuche, den Studierenden mitzugeben, ist, dass wir uns lösen müssen davon, immer nur sofort an diese Lösung zu denken. Und wenn wir da auch mal unser Schulsystem anschauen, wir werden von vornherein dazu getrimmt, es gibt ein Problem und wir müssen sofort an die Lösung denken. Und ich versuche es meinen Studis auch klar zu machen, wir müssen erstmal versuchen, das Problem richtig zu verstehen und noch viel wichtiger, das eigentliche Problem zu verstehen. Denn oftmals sind die Sachen, die wir im ersten Moment als das Problem erachten oder sehen, gar nicht das eigentliche Problem, sondern nur das Symptom eines anderen Problems. Und hier versuche ich auch aufzuteilen in einen Problemraum und in einen Lösungsraum. Und es ist erstaunlich, wie schwierig es für Menschen ist, sich erstmal von dieser Lösung zu lösen und wirklich nur daran zu denken, was ist denn eigentlich dieses Problem? Und damit starte ich in meinen Vorlesungen gerne, einfach mal dieses Fass aufzumachen und auch zu üben, denn wir haben keine Übung darin, sich wirklich nur auf dieses Problem zu konzentrieren. Und ab dann, wenn man wirklich verstanden hat, wer sind denn meine User, wo ist denn mein Kontext der Nutzung, der ist ja ganz ausschlaggebend, ja, denn wenn ich eine Applikation oder sagen wir mal eine VR-Technologie in einem Medizinraum verwende, hat er ganz andere Ansprüche, total, als wenn ich das auf einer Baustelle verwende. Ja? Und das heißt, wir müssen nicht nur unsere User und andere Stakeholder im Prozess verstehen, aber auch den Nutzungskontext. Und erst wenn ich das alles verstanden habe und in Bezug aufeinander gesetzt habe, kann ich sowas wie eine Synthese erstellen und sagen, okay, ich habe jetzt das grundlegende Problem identifiziert und ich weiß, wer meine NutzerInnen und mein Kontext ist und ab jetzt kann ich in die Lösung einsteigen. Und dann gehen wir genau in diese Richtung, wie du es gerade gesagt hast. Stell dir vor, du hast jetzt identifiziert, eine App XY mit einem gewissen Feature könnte dieses Problem verbessern oder vielleicht sogar lösen. Dann kann ich ja nicht anfangen und entwickle diese komplette Applikation durch, bis sie fertig ist mit Front- und Backend und dann frage ich einen User, hey, wie findest du dieses Ding eigentlich? Also wäre ja höchst ineffektiv und ineffizient. Das bedeutet, hier schaue ich auch immer wieder, dass wir schnell ins Machen kommen, Low-Fidelity-Prototyping. Das bedeutet, ich zwinge meine Studis auch, Zettel und Stift rauszunehmen, analog zu bleiben, nicht an die Gestaltung zu denken, sondern schnell zu skizzieren, welche Idee hat man und die sofort mit den potenziellen Usern abzutesten und sich dann iterativ immer in einer größeren Resolution an die eigentliche an das Endprodukt zu nähern.
Ja, absolut. Also kann ich wunderbar bestätigen und vor allem eben das, was du gerade genannt hast, was nicht der Weg ist, wenn man sich mal die klassischen oder vergangenen typischen Enterprise-Implementierungsprojekte von Business-Applikationen angeschaut hat und der eine oder die andere wird schmunzeln, wenn das Thema Wasserfallvorgehen eben dann auch zur Sprache kommt. Da hat man oftmals genau solche, teilweise kann man es wirklich Fehler nennen, man könnte es diplomatisch auch Versäumnisse entsprechend betiteln, wurden dann aber oftmals gemacht. Man hat stark von der Funktion her überlegt, okay, was muss das Element, Schrägstrich eben das Modul oder vielleicht die ganze Software können. Und dann hat man losgelegt und hat implementiert, technologisch einwandfrei Funktionen abprogrammiert, die gefragt waren, die erfüllt werden mussten. Und irgendwann gab es gab es mal eine Phase im Projekt, meistens kurz vor Go Live, dass man dann gesagt hat, jetzt müssen wir aber mal den User, die Userin eben entsprechend mit ins Boot nehmen. Und jetzt fragen wir mal so ein Stück weit nach Akzeptanz und sagen, naja, also ein bisschen Feedback wäre uns lieb, aber es darf nicht zu viel sein, weil wir haben eigentlich gar keine Zeit und kein Geld mehr, das Feedback einzubauen. Und von dem her kann ich sehr, 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 sehr gut nachvollziehen, was du sagst. Und vor allem auch vielen Dank für deinen Einblick. Und ich halte es auch für elementar, nicht nur das Gegebene hinzunehmen und zu sagen, genau, das ist das Problem, sondern vielleicht eben auch trotzdem nochmal den Mut zu haben, auf Augenhöhe und einer interessierten Art und Weise das Why überhaupt. Also warum machst du das denn so, wie es heute eben passiert? Und was passiert davor und was erwartest du, was danach eben entsprechend passieren soll? Ich glaube, das ist tatsächlich einer der größten Hebel, gar nicht um provokativ Themenfelder zu challengen, sondern eben wirklich um das große Ganze im Blick zu halten und dann auch den richtigen Weg einzuschlagen und vielleicht identifizieren zu können. Wir kommen zurück auf den VR-Case. Vielleicht denkt jemand, er braucht unbedingt eine VR-Applikation, aber so wie du es auch gesagt hast, die Zielgruppe oder diejenige, die erreicht werden sollen, die Nutzer und Nutzerinnen für genau eine solche Applikation, sind vielleicht gar nicht diejenigen, die mit einem VR-Device unterwegs sind, sondern haben 2D, vielleicht ein leistungsstarkes Smartphone oder Tablet eben zur Hand und sollten vielmehr eben dort bestmögliche Unterstützung für einen Teilprozess genießen oder ähnliches, dann macht das total Sinn, eben sowas dann auch wirklich konstruktiv zu challengen. Und kann ich nur unterschreiben, Stift und Zettel sind wir auch sehr, sehr gut gewohnt. Also in der Arbeit und in Vorgehensweisen und Methodologien und Templates, Toolsets in Richtung Design Thinking musste ich auch schmunzeln. Auch das ist eigentlich schon wirklich ein verprobtes Vorgehen. Also in meinen Ursprüngen kann ich mich daran erinnern, dass es solche braunen Metaplan-Tafeln gab mit standardisierten Metaplan-Kärtchen unterschiedliche Farben und den Nadeln, die man sich meistens irgendwo hingerammt hat, nur nicht da, wo sie hingehört haben. Aber da hat man schon angefangen, vor bestimmt 20, 30 Jahren sehr konsequent in einigen Unternehmungen oder in einigen Bereichen Design Thinking, aber auch Prototyping-Methodologien eben und Vorgehensweisen anzuwenden. Und interessanterweise und glücklicherweise bleibt das auch nicht stehen. Von der Metaplan-Wand und dem Flipchart ist man ein Stück weit in Richtung digitaler Plattformen und kollaborativer Ansätze eben gewandert, die nicht zuletzt eben auch in der Pandemie wirklich geholfen haben, auch da, sage ich mal, so einen weiteren Evolutionsgrad gehen zu können. Und schön ist auch zu sehen, das kann ich aus meiner Perspektive rausberichten, dass auch das Spielerische wieder viel mehr Einzug hält. Also ein Thema, das uns und mich auch seit vielleicht guten 2,5, 3 Jahren beschäftigt, ist tatsächlich eben, mach Dinge begreifbar, bring Menschen in eine andere Position, zwing sie im positiven Sinne zu einem Perspektivwechsel. Und mach's vielleicht auch möglich, mal so ein prototypisches Vorgehen 3D erfahrbar zu machen. Und es kann im Kleinen stattfinden, beispielsweise mit den Kunststoffklemmklötzen. Wir dürfen ja keine Product Placements machen, aber ich spreche von Lego. Also Lego Serious Play oder Methoden, wie man eben tatsächlich, sage ich mal, mit spielerischem Herangehen einfach eben auch auf die Spur von Lösungen oder Lösungsansätzen kommen kann, bevor man eben technologisch implementiert, halte ich auch für in einigen Bereichen wirklich eine super Ergänzung. Nicht überall, muss immer irgendwie schauen, in welchem Kontext ist man unterwegs, wer ist vielleicht auch der oder diejenige, die ich gerade dazu bringen möchte, in Richtung User Experience vielleicht wirklich die Perspektive einzunehmen, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen und nicht die Funktion oder Technologie. Aber da gibt es eine Vielzahl an Möglichkeiten, die, glaube ich, da auch heutzutage immer mehr Akzeptanz finden und vor allem eben auch, wo der Nutzen nachgewiesen werden kann. Und da denke ich auch, so wie du sagst, da brauche ich gar kein großes Equipment oder brauche keinen gigantischer Designer oder Illustratorin sein, sondern einen Stift und einen Zettel und den Mut, eben Dinge einfach auch mal zu zeichnen oder zu Papier zu bringen und nicht nur aufzuschreiben, sondern wirklich zu verbildlichen. Das hilft ungemein, mal so eine Klickfolge beispielsweise darzustellen, wie sieht denn der Dialog aus, auch wenn er nicht perfekt gezeichnet ist, darum geht es ja gar nicht, sondern einfach nur, wie würdest du denn jetzt dir vorstellen, dass das Ganze eben seinen Weg geht und den kürzesten oder effizientesten Weg geht, ist ein gutes Themenfeld auf jeden Fall. Ja?
Absolut, ja. Und wir sprechen ja da auch über Empathie. Also nur weil ich etwas gut finde, muss es eine andere Person noch nicht gut finden. Und ich glaube, dass dadurch auch viele Produkte scheitern oder schon zum Scheitern verurteilt sind, bevor sie überhaupt fertig entwickelt sind. Weil man sich denkt, mir gefällt es, es muss den anderen auch gefallen. Und dann fehlt eben genau dieses Feedback. Oder sogar, ich meine, es geht ja um Co-Kreation mittlerweile. Ja, also es reicht ja vielleicht auch gar nicht mehr, dass wir in Anführungszeichen nur befragen, wie Leute etwas finden, sondern warum lassen wir die nicht aktiv mitgestalten? Warum sind wir nicht irgendwann als GestalterInnen nur noch das Sprachrohr für die Menschen, sich auszudrücken? Ja, also ich glaube, dass das was ist, was in der Zukunft ganz stark kommen wird, dass wir Menschen immer weiter in diesen Designprozess auch integrieren. Und jeder Mensch ist ja kreativ. Manche können es einfach besser artikulieren als andere. Und dann kann es sein, dass sich die Rolle eines Gestalters dahingehend ausprägt, diese Menschen sich ausdrücken lassen und diesen Menschen ein Gehör zu geben und sozusagen die Gestaltung auf deren Wünsche und Bedürfnisse auszurichten.
Finde ich ein tolles Bild, vielleicht auch so ein tolles Bild, um mich zu einem Punkt zu bringen, wo ich dich mal ganz persönlich frage, wenn du dir aussuchen oder wünschen könntest, welchen Stellenwert denn tatsächlich eben UX für Produktentwicklung, Serviceentwicklung eben einnehmen könnte und sollte, wenn du dir wünschen könntest, wann, sage ich mal, die Disziplin UX in egal welches Projekt eben mit Einzug halten könnte, in welcher Phase wäre es?
Ja, also meiner Meinung nach ganz von Anfang an, wenn wir wirklich darüber sprechen, was ist denn nun das Problem, das wir zu lösen haben oder lösen wollen, denn sind wir ehrlich, oftmals gibt es ja gar kein Problem, aber es wird einfach gestaltet, weil man es kann oder entwickelt, weil man es kann. Und hier habe ich auch schon öfter das Gespräch geführt mit verschiedensten KollegInnen, dass wir gesagt haben, eigentlich sollten wir ausgebildete Gestalter auch Produkte verhindern. Eigentlich ist es genauso in unserem Kompetenzfeld, dass wir sagen, dieses Produkt, es gibt kein Problem dafür, es ist obsolet, es gibt keinen Mehrwert, es sollte nicht gestaltet werden. Die Sache ist die, dafür wird man nicht bezahlt.
In der Regel nicht.
In der Regel nicht.
Vom Wettbewerb genau. Vielleicht. Ja? Vielleicht richtig. Müssen wir ganz anders überlegen, wie auch Geschäftsmodelle für UI-UX-Design stattfinden können. Ich denke aber mal, das ist tatsächlich nochmal ein Feld. Wenn ich könnte, dann würde ich wahrscheinlich eine Doppel- oder Trippelfolge Orange Byte draus machen. Und ich glaube auch, dass das Feld so viel hergibt, dass wir uns da auf jeden Fall nochmal treffen sollten. Sebastian, vielleicht abschließende Frage für heute. Gibt es irgendwas ganz Besonderes, was du den HörerInnen und Hörern mitgeben möchtest bis zur nächsten Folge?
Also, ich hoffe, dass wir klar gemacht haben, dass dieses Thema UX oder auch User-Centered Design oder Human-Centered Design auf jeden Fall was ist, was eine Daseinsberechtigung hat, was in der Zukunft ja die erfolgreichen Produkte von den nicht erfolgreichen Produkten abheben kann. Aber, und da habe ich auch ein sehr schönes Statement letztens gehört und gelesen von einem Kollegen Marc Hassenzahl aus Siegen, der gesagt hat, vielleicht sollten wir auch irgendwann mal drüber nachdenken, uns auch von diesem Human-Centered Design zu lösen. Weil wir stellen immer den Mensch in den Mittelpunkt, aber wir vergessen, dass wir auch nur Teil der Welt und der Erde sind. Er hat schön postanthropozentrisches Design gemeint. Das bedeutet, wir denken vielleicht irgendwann nicht mehr nur an den Menschen, sondern vielleicht auch mal an unsere Umwelt oder vielleicht auch mal an andere Tiere und rücken die wieder mehr in den Fokus der Gestaltung, weil wir sehen ja gerade jetzt, was es auch ausmachen kann, wenn man sich nur auf das eine versteift oder vertieft. Finde ich einen sehr spannenden Ansatz, da mal auch über den Menschen und über diesen Tellerrand hinaus zu blicken. Aber abschließend, also menschzentriertes Handeln, problemlösendes Handeln in meinen Augen hat auf jeden Fall eine große Perspektive im Gegensatz zu dieser Technologisierung und wir gestalten und entwickeln nur, weil wir es können.
Spektakulär, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Sebastian, finde ich wirklich wunderbar, vor allem das Öffnende, tatsächlich vielleicht das, wo wir Schritte gehen zu haben, aus zumindest aus meiner Wahrnehmung, dass oftmals tatsächlich noch Technologie und Funktionen dominiert. Wir bisher versucht haben, den Menschen in den Mittelpunkt zu rücken, das Ganze aber nochmal weiterzugreifen, nochmal ein Stück weit globaler, ganzheitlicher eben entsprechend aufzusetzen, finde ich auch ein spannendes Feld. Mindestens das wäre es auf jeden Fall wert, nochmal den nächsten Austausch hier zu haben. Für heute auf jeden Fall vielen, vielen lieben Dank, Sebastian. Fühl dich gegrüßt und ich hoffe, wir hören uns bald wieder.
Tobias, herzlichen Dank. Es hat mich sehr gefreut, hier sein zu dürfen.